Ja, vielen Dank. Ich freue mich, jetzt über dieses Referat hier zu halten. In der Kürze ist das ist ja wirklich ein komplexes Thema, was wir nicht so einfach mal eben abarbeiten können. Aber wir wollen heute einfach ein bisschen Input geben, ein paar Denkanstöße geben. Wir freuen uns ja auch, wenn es dann veröffentlicht wird, weil dann kann man auch weiter nochmal forschen. Und ich habe auch genug Links am Ende, sodass da auch nachgegangen wird. Und ich denke, einfach ein paar Stichworte aufschreiben und vielleicht dann auch nochmal selber recherchieren, hilft ungemein. Und ich möchte im Gegensatz zu jetzt zur Suchthilfe einfach heute ja auch ein Plädoyer machen für Influencerinnen. Ich möchte sagen, dass Jugendliche interessiert sind, ein tolles Geschichte machen und das will ich in den meine ganzen Thesen bearbeiten, aber ich werde sie heute nicht alle bearbeiten können. Das ist viel zu viel, sondern das sind einfach auch Thesen, die ich schon lange mit Lars Gresser zusammen erarbeitet habe zum Thema YouTube, dass es eben natürlich ein Jugendmedium ist. Das sind Handlungsräume, sie haben eigene Qualitäten, sie verändern viel. Es geht da unheimlich viel um Bewegung, um das mal alles in der Kürze zusammenzufassen. Aber wichtig finde ich eben auch, das ist natürlich hier, werde ich auf die Ambiguitätstoleranz nachher drauf eingehen. Ich werde den Hypercircle nochmal erzählen. Und ich will also vorweg schon sagen, die Jugendlichen sind okay, weil immer diesen negativen Blick, dass wir eine pathologische Sicht auf junge Menschen haben, finde ich, ja, macht das zu kurz, sondern da ist so viel Handlungsraum und so viel Leben drin und so viel Auseinandersetzung mit Sachen. Und da will ich heute eben hinkommen und das auch zeigen. Wir werden ja nachher in der Diskussion einfach noch auch diese Sachen dann noch weiter ausführen können. Aber ich möchte das nicht im Vorfeld alles dann reinhauen und sondern ich will das eben einfach erzählen. Und für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass Jugendliche und junge Menschen sich in Beziehung zur Welt setzen, mit ihren Fotos, mit ihren Stories, mit den Posts, die sie machen, dass sie einfach ja sagen, ey, ich bin da und ich ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Und dann kann man es eben auch natürlich mit digitalen Medien machen und eben ja, sich selber darstellen und selber teilhaben können. Die Medien haben ja auch oder Popularkultur, was es jetzt ja auch ist, also Erinnerung, wenn wir älter jetzt sind, dass wir eben auch selber ja Teil dieser Popularkultur sind oder gewesen waren, dass es dann eben damals natürlich solche Sachen wie Bravo oder Formel 1 gewesen sind. Und heute ist es eben so, dass wir natürlich andere Medien haben und die Jugendlichen damit umgehen. Und sie lernen auf spielerische Weise Erkenntnisse über die Welt und ihre eigene Identität zu erlangen. Damit agieren sie, sie spielen damit, sie setzen sich in Beziehung. Und das sehen wir gleich auch im zweiten Vortrag von Judith, wie dann einfach verschiedene Aspekte dann aufgearbeitet werden und einfach sich dazu positioniert wird in verschiedenster Form. Manchmal sehr peinlich, wenn man als Erwachsener denkt, aber wenn man dann aus junger Menschensicht sieht, dann denkt man, ja, ich wollte das auch mal machen, habe ich mal ausprobiert, fand ich lustig, dass ich diese Challenge mitgemacht habe, dass ich so getanzt habe, wir als Familie da gerade mit wie so ein Elch durch die Wohnung gehopft sind, wenn es solche Sachen da sind. Das macht dann Spaß und das sind dann Sachen, wo die Jugendlichen sich natürlich auseinandersetzen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, Jessica Benjamin sagt eben, eine Person braucht eben auch eine andere Person, damit sie überhaupt merkt, dass sie eine Person wird, eine Identität aufarbeitet. Wir brauchen ein Gegenüber. Und wenn das Gegenüber in meiner Klasse, in meiner Schule gerade nicht auf dem Trip ist wie ich, weil ich auf einem anderen Level bin, weil ich in einen anderen ja, Jugendszene gehe und mich so orientieren, dann ist das unheimlich inspirierend für andere Menschen. Ich habe eine junge Frau jetzt gerade kennengelernt, wohnt in Ostfriesland, weit, weit weg von der nächsten Stadt und sie hat sich mit Manga und Cosplay auseinandergesetzt. Sie kann sich nur mit zur Zeit, um was damit zu kriegen, über Instagram, TikTok auseinandersetzen damit, guckt sich Anleitungsvideos bei YouTube an, um mehr Kenntnisse zu haben, stellt dann ihre Ergebnisse rein und wird in der Szene anerkannt und dadurch fühlt sie sich wirklich ja, stärker und dass ihre Hobbys auch was wert sind. In der Schule hat sie keinen Ansprechpartner dazu. Und was ich auch sehr spannend, diese Anregung, die ich jetzt gerade in der neuen März in dieser Fachzeitung für Medienpädagogik und Erziehung gelesen habe von Christina Schachtner aus Österreich, dass sie das eben gesagt hat, dass das narrative Schreiben als Technologie des Selbst bezeichnet, der Foucault. Und ich finde dieser Gedanke einfach total klasse, dass es nicht nur das Schreiben ist, also wie es früher war, dass ich Tagebuch geschrieben habe, dass ich Briefe geschrieben habe, wie es mir geht und was in meinem Leben passiert, sondern dass ich das auch heutzutage mit Fotos machen kann, weil ich so viele Fotos natürlich auch einfach machen kann, weil sie einfach ja, unendlich viel Möglichkeiten habe. Ich fotografiere Teile, Aspekte meines Lebens, gehe damit in die Kommunikation mit Menschen und erzähle über mein Leben und ja, und entwickle auch mein Ich dadurch natürlich auch. Und ich möchte auch dann so wahrgenommen werden, wie ich mein Leben darstelle. Klar, gibt es da noch einen zweiten oder dritten Aspekt. Aber auch im Schreiben schreibe ich ja nur einen Teil über mein Leben und nicht alles, was alle Aspekte, die andere Menschen haben wollen. Und da haben wir natürlich diese Rollendiversität dabei. Ich habe eine Rolle, die ich nach außen geben will. Meine Rolle, die ich zu Hause habe als Jugendliche, ist ganz anders als in der Schule, in meinem Freundeskreis, im Sportverein. Und dementsprechend versuchen sie natürlich ein Außenbild zu zeigen. Und das machen sie hauptsächlich natürlich an die Peer Group und nicht an uns Erwachsene gerichtet. Und ob wir das verstehen, ist auch nochmal eine zweite Frage, ob wir diese Bilder verstehen. Und ich fand das dann sehr schön, dieses Bild dann auch noch extra rauszusuchen, einfach weil es dann auch wieder so übertrieben schön ist. Wer feiert so einen Geburtstag oder einen Jahrestag im Kornfeld oder in Südfrankreich wahrscheinlich, um dann, ja, einfach, dass die Leute das sehen, dass sie einfach, ja, sich lieben, dass sie einfach ein schönes Leben haben und dass es ihnen gut geht. Aber wie ist denn mein Urlaubsfoto eigentlich, was ich reinstelle? Oder ich bezeichne auch ironisch immer dieses WhatsApp-Status, ist sozusagen das Instagram, TikTok für ältere Menschen, die dann da natürlich auch sagen, ich war da im Urlaub, ich habe meine Kinder gesehen und so weiter. Und sie zeigen natürlich dann auch eine Bildkompetenz, eine Sprachkompetenz jetzt hier anhand dieser Fotos. Sie haben sich medial auseinandergesetzt, medienpädagogisch würde ich sagen, sehr wertvoll auseinandergesetzt, weil sie haben das Bild eben wirklich mit den Kompetenzen der Bildsprache bedient. Haben da Klischees reingepackt, die sofort so wunderbar sind. Also da, klar, es ist die Lichterkette, Wunderkerzen und so weiter, die man dann auch findet. Hier unten dann den süßen Teddy und weiß ich was dabei ist. Ich als Erwachsener würde sagen, ey, du kannst doch nicht im Kornfeld Feuer machen und so weiter. Aber das ist dann wieder meine Erwachsenensicht. Und die Jugendlichen wollen, oder die jungen Leute hier in diesem Fall, wollen natürlich was über sich selber erzählen. Und da ist es natürlich dann für mich nochmal der Aspekt der Selbstwirksamkeit, den wir alle kennen und der auch in unserer Arbeit eine Rolle spielt, dass der Mensch hier selber wirksam sein möchte und dementsprechend tut er oder sie dann was und stellt das zur Disposition und möchte dann von jemand anderem natürlich nur, wie gesagt, eine Rückmeldung kriegen. Und wenn ich Fotos aus meinem Leben darstelle, ist es ja auch, wenn ich im Nachhinein meinen Account angucke, sehe ich dann, was ich gemacht habe, wie toll das ist. Ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, seit 3-4 Jahren wirklich diese neuen Bilder meines Jahres immer wieder auszudrücken auf eine Collage und habe sozusagen um Weihnachten herum diesen Prozess, was war eigentlich in diesem Jahr besonders schön? Was war jetzt das Bild, diese neuen Bilder, die ich veröffentlichen will für mich oder festhalten möchte, was in meinem Leben die Highlights waren? Also findet da eine wahnsinnige Reflexion statt und ich denke, ich war im Urlaub und ich habe jetzt gerade letztens noch in der Küche gesessen und meine Pinnwand mit Fotos gesehen und dachte, Mensch, Markus, du hast ganz schön viele doch tolle Sachen in diesem Jahr erlebt und warst an netten Orten, auch wenn die nicht weit weg waren, aber hat mir dann irgendwie so eine Zufriedenheit gegeben, dass das Jahr nicht so 2020, wie alle sagen, vergessen werden kann, sondern ich habe was Tolles gemacht. Und das einfach als Wert zu sehen bei jungen Menschen und nicht nur das Negativ immer aus dieser pathologischen Sicht, der Jugendliche macht einen Fehler, sind zu lange drinne oder sondern sie beschäftigen sich damit. Und das ist für mich als Fachkraft eine Herausforderung und kein Problem, sondern die Jugendlichen wollen auch von uns Erwachsenen natürlich Anstöße kriegen, Reflexionsmöglichkeiten kriegen. Sie wollen mit uns in den Dialog gehen. Und das will ich ihnen in Räumen geben, indem ich dann einfach mit ihnen offen über solche Sachen rede. Warum machst du das? Was ist schön daran? Was gefällt dir? Warum ist dieses Foto für dich wichtig und so weiter? Und über dieses Narrativ dann, das werden sie dann auch eben beim Entwickeln ihrer Worte, warum sie das schön finden, findet eine Reflexion statt. Und das auf der Suche in einer Phase der Pubertät von jungen Menschen, die einfach ja einen Lebensentwurf entwickeln wollen, der noch nicht klar ist, finde ich das ein guter Ansatz für medienpädagogische oder pädagogische Arbeit allgemein, damit anzusetzen. Ich möchte noch mal eben kurz ein paar Sätze sagen, was natürlich Influencer sind. Das sind Personen, Annika Schach hat das so definiert eben, die aufgrund ihres digitalen Netzwerks, ihre Persönlichkeitsstärke, da kann man natürlich drüber reden, einer bestimmten Themenkompetenz und kommunikativen Aktivitäten einer zugesprochenen Glaubwürdigkeit für bestimmte Themen besitzen und diese natürlich einer breiten Möglichkeit übers Internet und Social-Media-Kanäle zugänglich machen. Das ist eben die Möglichkeit, die da ist. Und dieser Begriff wird eben seit 2007 benutzt. Und Thomas Cook sagte damals, es ist eben für Sie auch wahnsinnig wichtig, Influencer zu benutzen. Und Sie haben zum Beispiel als Bibi, die berühmteste deutsche Influencerin, würde ich ja sagen, dann was gepostet hat, weil sie einen Werbevertrag hatte, hat Thomas Cook es sofort gemerkt, dass da natürlich Produkte beworben worden sind und hat eben auch gesehen, dass dann die Sachen gebucht worden sind. Andere Sachen sind ja zum Beispiel im Stern oder Spiegel oder wer überblättert man diese Werbung und da ist sie punktgenau auf bestimmte Zielgruppen anhand des Algorithmus dann natürlich sehr, sehr spannend dabei. Und als ich im Vorfeld mit meinen Kollegen nochmal über ihre Instagram und TikTok-Accounts diskutiert habe, was sie dann so gucken, haben wir festgestellt, dass wir alle was anderes sehen. Also da ist wieder natürlich, wie der Algorithmus uns mehr von dem anderen gibt und dementsprechend ist das eben auch wichtig, da drüber natürlich nachzudenken. Und Influencer sind natürlich authentisch, so heißt es immer. Ich finde aber, das ist genau dieses Thema, was wir auch besprechen. Klar, sie stehen für was, aber wie kann ich authentisch sein, wenn ich jeden Tag was poste und mir überlegen muss, was ich poste? Dann wird es total schwierig, weil ich dann nicht mehr authentisch bin, weil ich da sofort auf eine andere Ebene gehe, auf diese, nämlich dann Instagram-Ebene und nicht mehr auf die Markus ist im Leben-Ebene, die ich sonst vorher hatte. Also ist das auch immer wieder zu thematisieren, was ist eigentlich ein authentischer Influencer oder Influencerin? Aber sie sind greifbar, weil ich jeden Tag mitkriege, was sie tun. Sie sind immer da, also weil sie jeden Tag auch was posten. Wir machen uns ja schon Sorgen, wenn jemand mal 2-3 Tage was nicht gepostet hat. Somit habe ich eine gute Beziehung zu meinen Stars, bekannten Personen, die ich mag und so weiter. Und sie sind natürlich dann Projektionsfläche für eigene Identifikationswünsche. Ich möchte mal so sein. Auch da nochmal die eigene Medienbiografie anzugucken. Welche waren ihre Helden damals? Und Terence Hill-Geschichte, dass ich gerne in Cowboy-Stiefeln, in Trenchcoat in die Schule gekommen wäre, war einfach mein Wunsch. Ich hätte ihn nie erfüllen können. Es wäre oberpeinlich geworden, weil die ganze Schule gelacht hätte. Aber daran arbeiten wir uns alle ab. Das gehört einfach zur jugendlichen oder Pubertät dazu, einfach seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Da bieten sie Orientierung, die Influencerinnen und Influencerinnen haben immer das Gefühl, dass ich da in diese Gang dazu gehört. Ey, hier Liebenden, ich meine Schäfchen und wie sie einmal genannt werden, begrüßen immer denselben Rhythmus. Dann bin ich ein Schaf oder die Liebenden oder lieben Freundinnen, Bienchen, wie es im früher hieß bei YouTube, dann gehöre ich dazu und bin nicht mehr ganz alleine mit meinen Sachen. Und dann gibt es eben natürlich nicht die Influencerin oder Influencer, sondern es gibt eben natürlich die einen, die machen was mit Schönheit, Mode, Einrichtung und ich kann was über Essen oder Autos erleben, ich kann Selbstdarsteller erleben, ich kann diese wunderbaren Erklärer erleben, Erklärerin, wir sehen ja gleich von Judith was eine Erklärerin ist, zum Beispiel. Wir sehen Expertin, aber auch da ist natürlich die Grenze. Was ist dann, ist jetzt Judith mit ihrer Professorin-Rolle bei TikTok eine Erklärerin, eine Expertin oder vielleicht auch den Coach, der junge Menschen im Studium begleitet, indem sie ihnen ganz viele wesentliche Tipps gibt. Aber es ist nie hundertprozentig einordnbar, aber es finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach mit überlegen, was es dann sind. Es gibt diese Missionare noch zum Schluss, die dann einfach ein schöneres, besseres Leben versprechen. Sinfluencer ist ja auch ein Begriff, den es gibt. Heißt, ich sage einfach, wie ich mit wenig Material leben kann, wie ich gesund leben kann, wie ich mich fit halten kann. All das gehört auch dazu. Und wir müssen uns einfach nicht so doll aufregen, ist meine entspannende Idee dabei eigentlich, weil wir sind immer auf dieser Geschichte dabei. Ich habe letztes Jahr mal gesagt, Instagram ist tot, weil die sind meiner Meinung nach hier irgendwo. Also wir landen gerade in dem Bereich der Tal der Enttäuschung, weil Instagram ist, wie gesagt, der Hype vorbei. Es ist gerade wie bei jungen Menschen eher bei TikTok, das, was da passiert. Und aber auch da sind wir schon ganz schön weit, wenn die, ja, seit einem Jahr ist die Tagesschau dabei, es sind Professoren dabei, es sind Anwälte dabei, es sind Polizisten, ich weiß nicht, alle möglichen Coaches dabei, die ich dann sehe. Und dann kommen wir in diesen Bereich, dass alle jetzt raufspringen. Und wer weiß, wann es kippt. Und wir haben dann irgendwie die Fahrt der Erleuchtung. Und hier die Produktivität sehen wir zum Beispiel ganz toll bei YouTube. Das ist einfach Alltag. Man guckt sich das an, man sieht einfach, ah, die Ärzte haben ein Album rausgebracht. Dann hört man sich mal eben die Songs bei YouTube an. Das gehört einfach zum Alltag dazu und ist nicht mehr ein Hype, sondern es ist einfach Gegenstand, wo ich einfach produktiv bin und was veröffentlichen kann und was zeigen kann. Und einen wichtigen Aspekt, den ich nochmal unbedingt reinbringen will, ist die Ambiguitätstoleranz, die Dirk von Gehlen immer wieder in tollen Beiträgen, also wenn man unten den Beitrag dann anguckt, ich werde gleich nochmal ein paar Links dann ja zeigen, wo sie das alles finden oder so oder, und in den Chat stellen, ist die Ambiguitätstoleranz. Also wir können nicht immer alles nur negativ sehen, sondern wir kommen sonst mit jungen Menschen nicht ins Gespräch, sondern wir müssen sagen, es ist lustig, es macht Spaß, also nicht, wir müssen es sagen, sondern ich finde es eben auch so, dass ich unheimlich viel bei TikTok angucke, mich erfreue an den Sachen, die da passieren, schmunzel und denke manchmal, oh Gott, manchmal denke ich, ey, voll gut gemacht, ey, gute Tricks, gute Effekte, gute Umsetzung, oder ich gucke mir einfach die Personen an, die da agieren und denke, ey, wie lustig, wie viel Spaß habt ihr gerade dabei, und das ist natürlich auch total klasse, das zu sehen, und da müssen wir einfach, weil es ist einfach nicht eindeutig, sondern wir müssen immer wieder diesen Scheibenwischer immer wieder hin und her wedeln und sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, und das, da brauchen wir einfach und müssen einfach entspannter sein. Aber, da will ich jetzt eben auch natürlich kommen, weil ich natürlich die Instagram-Welt natürlich ein schönes Leben für alle symbolisiert, weil über diese Themen wie Schönheit, Mode, Essen, Fitness, Ausgehen, Teilhaben und Do-it-yourself natürlich gepostet wird und es alles so schön ist. Aber ist es wirklich alles so schön, wenn ich da so in diese Glanzwelt gebe? Und da müssen wir natürlich mit Jugendlichen auch immer wieder hinterfragen, was sehen wir da eigentlich? Ist die Welt eigentlich so? Leben die wirklich alle so? Oder ist es doch ein anderer Aspekt, der dabei ist? Da hat ja Saskia mit Maya Götz ein tolles Interview geführt. Also Maya Götz, also dieses Interview mal anzugucken und oder durchzulesen und da hinten unter die Links auch anzugucken, die da sind, weil Maya Götz ganz, ganz viel zu den Rollen von jungen Frauen und den Einfluss von Influencerinnen auf das Leben von jungen Frauen beschreibt. Und seit Jahren macht sie tolle Arbeit, die ich immer wieder begeistert angucke und sage, wenn sie Rollenklischees aufbereitet im Fernsehen, jetzt bei Influencerinnen und so weiter. Und ich, da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen, wenn man diesem Link folgt. Und das sehen wir jetzt auch nochmal in den nächsten Sachen. Zum Beispiel hat ja dann zum Beispiel hier der Mädelsabend einen Funkkanal eben gesagt, eine junge Frau auf Instagram hat drei Ziele. Also ne, das perfekte Mal, das perfekte Heim und das perfekte Erscheinungsbild. Das heißt also für mich natürlich die Frage, in welchem Jahr leben wir eigentlich? Ist das ein Bild der 50er Jahre oder ist das jetzt das aktuelle Bild, was junge Frauen sozusagen vermitteln wollen? Und da sehe ich genau diesen Ansatz mit jungen Personen einfach zu reden. Wie stellt ihr euch eigentlich so ein Leben vor als Frau, als Mann, als in einer Beziehung? Wollt ihr das machen? Wie seht ihr das eigentlich, wenn immer die Frau in der Küche steht? Ist das eigentlich richtig? Ist das in Ordnung? Und so weiter. Da sehen wir Aspekte, an denen wir anknüpfen können als Pädagogin und nicht nur als Problem, sondern genau da docken wir an. Und da gibt es auch tolle Antworten von jungen Frauen, die natürlich darauf antworten. Aber ich möchte eben auch noch auf diese Malissa-Studie hinweisen, wo dann auch Maya Götz und Claudia Wegner zum Beispiel dabei waren, die dann eben festgestellt haben, dass es wirklich Auswirkungen hat, was die Influencerin und diese Person im Internet posten und dass dann eben eine Reaktion kommt. 100% der Mädchen zum Beispiel, die AGB folgen, optimieren ihre Haut. Da können wir natürlich drüber reden. Was ist es und wie funktioniert es? Aber Maya Götz hat ja auch in den Artikeln gesagt, dass die Beine länger gemacht werden, dass es versucht wird, Fotos geschoppt werden, dass sie darauf Wert legen, zum Beispiel Mädchen dass sie ja schlank sein wollen, dass die Taille schlanker machen und so weiter. Wenn man das hier anguckt, dann sind das gravierende Zahlen, wo wir natürlich eine Unterstützung geben müssen. Und ich eben auch weiß, dass es viele, viele Mädcheneinrichtungen genau an diesem Aspekt arbeiten, mit den jungen Frauen dann einfach in diese Diskussion gehen, was ist eigentlich die perfekte Rolle und da genau unser Ansatz natürlich sein muss als Fachkraft. Aber auch eben natürlich an die negativen Antworten, die es dann eben gibt, weil es dann auch natürlich gemobbt wird und angegriffen wird oder beleidigt wird, wobei Instagram, TikTok immer noch eher freundlich einzuordnen ist. Andere Kanäle sind viel, viel heftiger dabei, aber Lena Meyer-Landrut hat eben dieses Foto mit dem Spiegel dann über ihre Kommentare gepostet und hat in ihrem Song Skinny Bitch dann auch eine Antwort gegeben und so weiter und hat versucht, mit ihrer Art und Weise zu sagen, ey, ich bin, wie ich bin und damit auch eine ganz klare Antwort gegeben. Und da sehen wir einfach, dass da auch natürlich eine Möglichkeit besteht, dann auch an solchen Prozessen mitzuwirken, dass wir eben mit den jungen Menschen drüber reden. Und, da müssen wir nochmal eben drauf eingehen, das will ich eben auch noch machen, ist natürlich die finanziellen Geschichten, weil sie natürlich Kaufappelle machen bei ihren Channels und da ist eben Bibi, die eben dann versucht hat, sozusagen diesen Tee für 20 Euro, glaube ich, verkaufen wollte, dann sagt sie, ey, ich bin Bibi, wenn ihr heute kauft, kriegt ihr den Bibi 2020 Code eingibt, dann kriegt ihr diesen Tee für 10% weniger. Dann sind die Kollegen von Offen und Ehrlich, die ganz viele Sachen dann auch bei YouTube da so bearbeiten und ganz das aufklären. In den Teeladen gegangen, dann sagt der Teehändler, den Tee kriegt er für 1,50 bei mir und da wird eigentlich das Geld aus den Hosentaschen der Kinder gezogen und da müssen wir natürlich sowas Aufklärerisches natürlich dann auch machen, wenn gerade dann natürlich die Influencerin dann wirklich Heilsversprechen Versprechen mit Kohle geben, die nicht einzuhalten sind oder unfair sind und den Kindern eigentlich das Geld aus dem Taschen Portemonnaie oder herauszieht. Aber es gibt natürlich auch diese Challenge, die natürlich dann immer wieder eine Vergemeinschaftung macht. Egal, was es ist, sind es einfach fragwürdige Geschichten. Es sind lustige Sachen dabei, dass man eben hier in Bremen gibt es immer wieder den Anker-Mittwoch. Dann werden irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Ankern von der Küste gemacht oder so weiter. Man kann Donnerstags oder Dienstags dann eben seine Lampe fotografieren oder seine mal ein altes Bild posten. All das findet natürlich statt, dass es da Regelmäßigkeiten gibt. Aber es gibt natürlich dann auch noch so diese Bikini Bridge Challenge, die eigentlich bei den meisten, glaube ich, bekannt ist, dass dann Frauen Bilder zeigen, dass da die Bauchmuskulatur so ist, dass dann eben dann der Bikini eine Brücke wirft und dass das eben ein Lebensentwurf sein könnte oder so. Oder man hier Geld zum Beispiel in den ich weiß gar nicht, welche Knochen das ist, reingibt und dann reinlegt und dann sagt, das ist gut, dass wir so wenig Haut da haben und so weiter. Da müssen wir natürlich drauf reagieren. Aber es gibt eben auch, was Tanja Witting und Nicola Döring in wunderbaren Texten dann auch aufgeschlüsselt haben, wie es eben auch Antworten von jungen Frauen gibt, die dann eben sagen, diesen Body-Positivity-Aspekt machen, not Heidi's Girl und so weiter und dann einfach Antworten geben und einfach sagen, ey, wir machen das nicht mit, sondern es gibt auch einen anderen Entwurf. Und da muss natürlich immer wieder darauf hingewiesen werden. So, zum Schluss nochmal eben ein paar Gedanken, die also für mich in der Kürze, Sie merken das ja schon, dass ich da relativ schnell durchhechte, aber wir haben ja gleich noch den zweiten Aspekt von Judith, beziehungsweise dann die Diskussion, wo wir nochmal näher drauf eingehen können. Heißt für mich aber, wir bieten den Jugendlichen Raum zur Auseinandersetzung, dass wir nicht sagen, wir machen einen Workshop, wie ihr sicherer mit dem Internet umgeht, sondern wir reden einfach über, über Social-Media-Kanäle, über ihre Fans, was guckst du denn, was findest du dann cool, was ist schön und gehen dann, zapfen dann die Expertise der Jugendlichen an und sagen, weil ich habe die einfach nicht, ich kann nicht so viele TikTok-Videos angucken und in ihrer Welt, sondern ich gucke andere Sachen eben wie an, sondern sage, ey, zeig mir das, erzähl mir das, wir reden über Bildästhetik, also das sind die alten Geschichten eben wie Bildästhetik, Fotografie, Videoprojekte, die man in der Medienpädagogik macht, aber auch wir als Erwachsene sagen eben auch, was ist eigentlich eine Selbstdarstellung, wann geht es einem eigentlich wirklich auf den Zwirn und wann ist es eigentlich gut, wann, in welcher Rolle bin ich eigentlich, wie kann ich mich positiv darstellen, aber auch nicht zu übertrieben, sowas dann zu machen. Ich kann über Influencerinnen reden, muss ich, wie wäre das eigentlich, wenn wir jeden Tag posten würden, was könnten wir aus unserem Leben erzählen. Wir müssen uns auseinandersetzen, natürlich zu Stars und ich, welche Rolle haben sie in meinem Leben, welche sollen sie in meinem Leben haben. Wir reden über kritische Konsumenten, wir werden natürlich über die Werbung entschlüsseln müssen und natürlich über eigene Zukunftsvision. Das meine ich damit, will ich oder können alle Influencerinnen werden, können alle YouTuber werden oder so, sondern wir müssen einfach da reden, wo ist unsere Rolle in der Gesellschaft und wo findet ihr euch wieder. Und als zwei Beispiele, die packe ich gleich, wie gesagt, in den Chat rein. Wie gesagt, seit 2 Jahren sammle ich ganz, ganz viele Texte über Influencerinnen und die Auseinandersetzung in den Medien, aber auch in Fachtexten, die ich dann immer wieder sammle. Das packe ich gleich rein, ist dann immer weiter sichtbar für alle. Und ich habe dann mit Studierenden aus der Uni Köln zusammen eine Liste erstellt, zum Beispiel um ein paar verschiedene Influencerinnen mal einzuordnen. Und da haben wir einfach eine lange, lange Liste gemacht, die auch einfach da ist. Jedes Mal, wenn man irgendwo auf diese Padlets dann klickt, kommt man auf den Channel und kann sich da die Sachen angucken und sieht einfach, welche Vielfalt da ist. Also wir haben hier am Beispiel Sinfluencerin, Politik, Nachhaltigkeit, Do-it-yourself, Food, Mode, Lifestyle. Also da gibt es ja eben auch alle Bereiche, wenn man dann hier erstmal die schön vielleicht dann anguckt. Aber unten haben wir dann auch Menschen dabei, die dann eben genau das Gegenteil sagen, ey, ich bin so, wie ich bin und es ist mir egal, was ihr für Schönheitsdiskussionen führt, ich möchte einfach anerkannt werden. Und ich glaube, das wollen eigentlich die meisten Jugendlichen, die im Netz sind, sie suchen nach einem Stück Liebe und wollen mit ihren Leuten irgend über was Cooles, was Tolles reden und dementsprechend suchen sie eigentlich auch eigentlich eine Lösung für sich und eher nicht so ein krankhaftes, wie ich schon öfters jetzt gesagt habe, sondern einen positiven Aspekt versuchen hinzukriegen.